Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Danke für die Kindergeschichte. Das war wirklich ein Riesending damals, oder? Die Rettungsaktion aus der Riesending-Schachthöhle. Kann sich noch jemand erinnern daran? Schon zu lange her vielleicht, ne? Pfingsten 2014. Aber viele von euch waren schon auf der Welt. Ist ja nicht so weit von hier. Salzburger Gegend, Berchtesgadener Land, wunderschön dort. Man kann sich leider die Höhle nicht mehr so anschauen. Die ist seit diesem Tag gesperrt. Man kommt nur noch mit Sondergenehmigung hinein. Ist aber nach wie vor Deutschlands größte und tiefste Höhle. 25, also wenn meine Daten hier stimmen, ja, 25 Kilometer Labyrinth. 1150 Meter Tiefe. Da dürfen wirklich nur Experten hinein. Und Johann Westhauser zählt zu diesen Experten und er war nicht allein unterwegs. Das war sein Glück. Sie haben nicht mit diesem Steinschlag gerechnet, aber es hatte ihn doch ziemlich lahmgelegt. Und dann diese Riesending-Rettungsaktion. 721 Helfer aus 5 verschiedenen Ländern lassen alles stehen und liegen, um einen Menschen zu retten, den sie kaum kennen. 200 von ihnen waren professionelle Höhlenretter. 11 Tage hat es gedauert, vom Zeitpunkt des Unfalls, bis er wieder oben war. Die Kosten dieser Rettungsaktion? Fast 1 Million Euro. Ich staune über den Aufwand. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die Frage, ob es sich gelohnt hat. Die Frage stelle ich nicht. Mir geht es auch nicht um die Frage der Schuld. Die stelle ich auch nicht. Ich bin froh, dass wir in einer Gesellschaft leben, die bereit ist, wenn es um Leben und Tod geht, alles stehen und liegen zu lassen, um einen Menschen zu retten. Ja, wenn es um Leben und Tod geht, da wird nicht gerechnet, da wird gerettet. Es wird alles unternommen, damit ein Menschenherz weiterschlagen kann. Und doch lässt mich dieser Vergleich nicht los. Wenn wir in unserer Gesellschaft bereit sind, 700 Menschen, das Doppelte der Gemeinde Bogenhofen, und 1 Million Euro in die Hand zu nehmen, 700 Menschen zu mobilisieren, um ein biologisches Leben zu verlängern. Ja, ich muss den Satz beenden. Wie viel sind wir dann bereit in die Hand zu nehmen, wenn es um ein ewiges Leben geht? Spürt ihr auch diese Spannung? Ich meine, wir feiern die Rettung eines Menschen und sind erstaunt, in einer Gesellschaft zu leben, die einen solchen Aufwand nicht scheut. Aber wie steht es um unsere Angehörigen? Wie steht es um unsere Arbeitskollegen? Wie steht es um unsere Nachbarn? Wie steht es um unsere Verwandten? Wie steht es um unsere Kollegen? Haben wir noch einen Blick für die Gefahr, in der Sie stehen, wenn Sie Jesus nicht kennenlernen und dadurch das ewige Leben verlieren? Schauen wir uns dazu mal eine Geschichte im Alten Testament an. Ich hoffe, ihr habt die Bibeln dabei. Zweite Könige, Kapitel 6 und dort ab Vers 24. 2. Könige 6, Vers 24. Ich lese hier nach der Schlachter-Übersetzung. 2. Könige 6, ab Vers 24. Hier wird uns gesagt, danach geschah es, 2. Könige 6, 24, danach geschah es, dass Ben-Hadad, König von Aram, sein ganzes Heer versammelte und heraufzog und Samaria belagerte. Danach geschah es. Danach, was war davor? Hat man es schon mal angeschaut, vor einigen Wochen, vor einigen Monaten. Da war doch schon so etwas wie eine Rettungsaktion, da war eine Friedensaktion. Die Aramäer haben mitbekommen, dass die Israeliten einen Vorteil haben. Denn alle Aktionen, die sie unternehmen wollten, jeder Hinterhalt, ist gescheitert. Die Israeliten wussten Bescheid. Und dann diese verrückte Aktion, diesen Vorteil wollten sie beseitigen. Elisa wollten sie gefangen nehmen oder ihn sogar töten. Ist nicht geglückt. Gott hat es umgekehrt. Und man sollte meinen, jetzt haben sie Frieden. Aber nein, es war kein Frieden. Diese Streifscharen kamen nicht mehr. Aber der böse Nachbar gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Der lässt keine Ruhe. Und jetzt kommt er mit seinem gesamten Heer und hat es geschafft, sich durchzuschlagen bis zur Hauptstadt Samaria und belagert dort die Stadt. Er belagert sie. Und diesmal möchten sie die Zeit für sich arbeiten lassen. Sie wollen die Stadt aushungern. Und uns wird das so berichtet, als hätten sie Erfolg. Schaut mal in Vers 25. Da entstand in Samaria eine große Hungersnot. Und siehe, sie belagerten die Stadt so lange, bis ein Eselskopf 80 Silberlinge und ein Viertelkap Taubenmist 5 Silberlinge wert war. Moment mal. Wovon ernähren die sich? Von Eselskopf und Taubenmist? Das wäre so, als würdest du in den Supermarkt gehen und das Einzige, was noch im Regal liegt, ist so ein alter, dreckiger Eselskopf. Und heute im Sonderangebot, du zahlst dafür nur 2,5 Monatslohn. Und gab es da nicht auch noch eine Handvoll 300 Milliliter Taubenmist? Tut uns leid, ist heute schon aus. Vielleicht gibt es den morgen wieder, falls die Taube noch lebt. Und drum, an dem Esel ist doch mehr dran als nur sein Kopf. Und man hat doch sicherlich mehr von einer Taube als von seinem Mist. Oder von ihrem Mist. Drum vermuten natürlich manche Ausleger, dass das vielleicht hier Begriffe sind für sehr unreine Speisen. Überhaupt ist ein Esel unrein. Esel sollst du ja gar nicht essen. Und im Esel ist ja gar nicht viel dran. Ja, man kann spekulieren, aber die Worte Taube und die Worte Esel werden auch so an anderen Stellen gebraucht. Leiden die Israeliten so großen Hunger, dass sie tatsächlich bereit sind für einen Eselkopf? Das ist ja fast das Doppelte, das Zweieinhalbfache zu bezahlen, was sonst ein Sklave kosten würde. Ein Sklave hat ja so um den Monatslohn 30 Silberlinge. Was ist hier mit den Leuten in Samaria passiert? Ja, sie gehen sogar noch so weit, die Bibel berichtet hier ganz unzensiert von Kannibalismus. Sie vergehen sich an der nächsten Generation. Das ist der absolute Tiefpunkt. In eine so große Bedrängnis ist Israel noch nie gewesen. Aus dieser Verzweiflung, aus dieser Angst heraus, aus diesem Kampf zu überleben, sind sie bereit, Werte, Prinzipien über Bord zu werfen. Man kann hier nicht mehr von Zivilisation sprechen. Das, was sie hier tun, ist abscheulich und verwerflich. Wenn Menschen Hunger leiden, ist das ein großes Leiden. Und das Leiden ist real. Um den Hunger zu stillen, sind sie bereit, Wucherpreise zu bezahlen. Ja, um ihre Bedürfnisse zu stillen, gehen sie sogar so weit, dass sie sich an der nächsten Generation vergehen. Klingt das düster? Ja. Aber ich sehe hier Parallelen zu unserer Zeit, in der wir leben. Existiert heute nicht genauso ein Hunger, eine Leere, eine Sinnlosigkeit? Und die Menschen spüren das und versuchen, das, was die Welt ihnen bietet, zu nehmen, um diesen Hunger zu stillen? Und sie sind bereit, dafür Wucherpreise zu bezahlen. Sie sind bereit, für etwas Geld zu bezahlen, in der Hoffnung, dass es ihre Sehnsucht stillt. Aber wenn sie ehrlich sind, stillt es die Sehnsucht nicht auf Dauer. Mag vielleicht für den Moment sein, aber diesen Hunger stillt es nicht. Dieser Hunger, dieser Eselskopf, dieser Taubenmist, das kann heute Verschiedenes sein. Vielleicht ist es auch eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, so ein digitales Mitteilungsbedürfnis. Die Bitkom-Studie von 2024 gibt uns ja so ein paar Zahlen, dass Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren mindestens 2 bis 3 Stunden jeden Tag über ihr Smartphone in den sozialen Medien verbringen. Was wäre das für ein Preis? Würde man nicht sagen, schade um die Zeit? Wären Sie auch bereit, diese Zeit zu investieren, um das Wort Gottes zu lesen? Diese Zeit zu investieren, um Gott besser kennenzulernen? Andere jagen nach dem Geld und suchen dort, ihren Hunger zu stillen. Wieder andere versuchen, in der digitalen Welt der Realität zu entfliehen. Ich meine, diese Liste ließe sich jetzt lang machen, was alles dieser Taubenmist und dieser Eselskopf in der heutigen Zeit sein kann. Ich will da gar nicht so weiter drauf eingehen, aber die Tatsache ist, es macht nicht satt. Und jeder kann das für sich selbst auch prüfen, der meint, durch die Angebote dieser Welt satt zu werden. Das Ergebnis ist die Müdigkeit, das Ergebnis ist die Einsamkeit. Aber diesen wahren Hunger, diesen Hunger zu stillen, die Welt schafft das nicht. Die Angebote sind vielfältig, die Angebote kosten Geld, aber es stillt den Hunger nicht. Und dann noch diese Spirale der Abhängigkeit, die ja dann darauf folgt. Darum finde ich es ja so mutig, in den Medien zu lesen, auch wenn das eher eine Kampagne ist, die von der Fastenzeit der römisch-katholischen Kirche kommt. Da gibt es einige Schüler, die waren ganz mutig jetzt in diesen Tagen und haben gesagt, in dieser Fastenzeit verzichten wir auf unser Smartphone. Und manche berichten dann schon von Entzugserscheinungen. Diese Spirale der Abhängigkeit, dann will man noch mehr und dann will man noch mehr und immer mehr und immer mehr. Aber es stillt den Hunger nicht. Gibt es eine Lösung? Gibt es eine Nahrung? Gibt es eine Nahrung für die Menschen in Samaria? Gibt es eine Lösung? Gibt es eine Nahrung für die Menschen hier in Bogenhofen, in St. Peter am Hart, in Braunau, in dem Ort, wo du herkommst? Gibt es eine Lösung, die diesen Hunger wirklich stillt? In 2. Könige Kapitel 6 wird uns berichtet, dass der König Joram, der Sohn von Ahab, dass er auf der Mauer spazieren geht. Und während er dort auf der Mauer spazieren geht und sieht, wie es um die Leute in seiner Stadt geht, ist er verzweifelt. Und seine Verzweiflung bringt er so zum Ausdruck, dass er seine Kleider zerreißt. Und jetzt kann jeder sehen, wie seine Unterwäsche aussieht. Und du kannst es gerne dort nachlesen, in Vers 30. Da sehen die Leute, dass er ein Bußgewand trägt, Sacktuch. Das war nicht unbedingt eine bequeme Unterwäsche. Trägt man normalerweise auch nicht auf diese Art. Ja, prächtige Gewänder drüber, unten drunter das Bußgewand. Man hat den Eindruck, er will sich demütigen, aber er reflektiert sein Verhalten nicht. Er reflektiert auch nicht seine Beziehung zu Gott. Nein. Er tappt vielmehr in diese Gott-ist-Schuld-Falle. Er will einen Schuldigen. Und der soll jetzt büßen. Für die Zustände, für die Umstände dieser Stadt. Und für ihn ist dieser Schuldige schnell gefunden. Vers 31 spricht er sogar einen Schwur aus. Gott, tue mir dies und das, wenn das Haupt Elisas, des Sohnes Schaphats, heute auf ihm bleibt. Das ist ein Widerspruch, ein absoluter Widerspruch. Nach außen trägt er Buße, nach innen kocht der Zorn. Elisa, der Prophet, soll sein Leben verlieren wegen dem, was hier in Samaria geschieht? Denkt der König so, dass es Elisas Schuld ist, dass die Stadt in diese Not geraten ist? Ist Gott schuld, weil er nichts tut und tatenlos dem Leid zusieht? Würden denn die Menschen in Samaria satt werden, wenn jetzt Elisa getötet wird? Würde das irgendetwas an dieser Situation ändern? Aber leider gibt es dieses Denken bis heute noch, die Suche nach einem Schuldigen. Und wenn man den gefunden hat, ja, dann wird der natürlich gerechterweise auch bestraft. Da kehren Menschen Gott den Rücken zu. Und wenn es dann richtig wehtut, geben sie ihm noch die Schuld dafür? Macht sich dadurch nicht der Mensch zum Richter über Gott und meint es sogar besser zu wissen als Gott? So nach dem Motto, wenn ich Gott wäre, wüsste ich ganz genau, wie ich das hier alles machen müsste. Und weil Gott es nicht so macht, wie ich denke, und dann kommt man zu seinen Schlussfolgerungen, kann es Gott nicht geben oder Gott ist nicht wirklich so, wie die Christen sagen. Wenn wir Gott die Schuld geben, lösen wir damit kein einziges Problem. Vielmehr wird dadurch die Quelle verstopft, die unseren Durst stillen kann. Es wird dadurch die Versorgung abgeschnitten, die unseren Hunger wirklich stillt. Gut, der König Joram ruft also einen Offizier und gibt ihm den Mordbefehl, er soll zu Elisa gehen und ihn töten. Israel hatte sich von Gott entfernt. Gott hat sich nicht von Israel entfernt. Gott hatte Israel weder vergessen noch verlassen. Es gab sogar noch einen Propheten in Israel. Während also der König auf der Mauer seine Mordpläne schmiedet, herrscht im Haus von Elisa eine ganz andere Stimmung. Der König wütet auf der Mauer, aber im Haus von Elisa kauern sie auf dem Boden, so stelle ich mir das vor, eine Versammlung mit den Ältesten. Sie beten miteinander. Sie hören. Sie wollen Gott hören. Wenn wir in Not geraten, man sagt so schön, Not lehrt beten, nicht wahr? Wenn wir in Not geraten, macht Beten den großen Unterschied. Leidest du Not? Dann schau auf den Herrn. Er hat versprochen, immer bei dir zu sein. Steht nicht geschrieben, dass er sogar auch mitbekommt, wenn Spatzen vom Himmel fallen? Und sagt er nicht in diesem Zusammenhang, du bist viel mehr wert als die Spatzen? Ist es nicht der Gott, der weiß, wie viele Haare du auf deinem Haupt hast? Dinge, die du gar nicht weißt? Und er liebt dich trotzdem? Das ist dieser Gott, der dich immer liebt. Und nichts und niemand kann sich scheiden von seiner Liebe. Wir sind jetzt in Kapitel 7 und dort auf Vers 1. 2. Könige 7 ab Vers 1. Elisa hat es mitbekommen, dass der König ihm das Leben nehmen will und hat es verhindert. Und Elisa bekommt in diesem Moment ein Wort vom Herrn. Und in seiner Aufgabe als Prophet gibt er dieses Wort des Herrn auch gleich weiter. Elisa spricht und sagt, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl einen Schekel gelten und zwei Maß Gerste einen Schekel. Wow, morgen schon. Was für ein Wort des Herrn. Heute noch, gestern noch, Eselskopf zum hohen Preis. Zwischendurch vielleicht ein bisschen Taubenmist. Morgen soll schon genug Getreide und dadurch genug Brot für alle da sein? Und das zu diesen günstigen Preisen? Das hört sich nicht nach einem kleinen Schritt an. Das ist eine große Veränderung. Das ist eine totale Umkehr. Was Elisa hier verkündigt, das ist eine gute Nachricht. Aber diese gute Nachricht trennt die Spreu vom Weizen. Denn dieser General oder Hauptmann, dieser Offizier, dieser Adjutant der König, des Königs, der hier kommt zum Elisa mit dem Schwert in der Hand und ihm das Leben nehmen will, er hört auch diese gute Nachricht, er hört auch das Wort des Herrn. Aber er bleibt der Realist. Wie soll das gehen, fragt er. Wie soll das gehen? Vers 2. Selbst wenn Gott Fenster im Himmel aufbrechen würde, wie soll das gehen? Er ist der Zweifler. Ja, hat er denn noch nie gehört von diesen Geschichten von Israel, dass Gott Fenster im Himmel öffnen kann und am nächsten Morgen liegt Manna da? Hat er nicht gehört die Geschichte von Elia, wie er dort am Bach saß und versorgt wurde? Und man könnte noch mehr Geschichten erzählen. Nein, er entscheidet sich zu zweifeln. Er entscheidet sich, dem Evangelium nicht zu glauben. Und somit kündigt ihm der Prophet hier an, du wirst es sehen, du wirst es erleben, egal ob du es glaubst oder nicht, es wird passieren, es wird geschehen, aber du wirst nichts davon haben. Du wirst nichts davon essen. Das ist ja das Wesen des Evangeliums, dieser guten Nachricht, ja, Euangelion im Griechischen. Sie klingt zu gut, um wahr zu sein. Sie widerspricht unserer menschlichen Logik. Wie kann das sein, dass ein so guter Gott sein Leben lässt für uns, die wir Sünder sind? Wie kann das sein, dass ein Gott mich liebt, wenn ich doch so viele Fehler mache? Und wir lesen es im Evangelium doch immer wieder neu, dass nichts und niemand uns von seiner Liebe trennen kann. Das heißt, es ist egal, was du tust, du kannst durch dein Verhalten seine Liebe nicht vergrößern zu dir. Er liebt dich schon zum Maximum. Und nichts und niemand kann sich von deiner Liebe trennen, kann dich von seiner Liebe trennen. Dieser Offizier hier repräsentiert die Menschen, die alles analysieren wollen und am Ende für sich zum Ergebnis kommen, es ist unlogisch, und dann dem Zweifel Raum geben und nicht dem Glauben. Ja, sie werden die Rettung sehen, aber sie werden nichts davon genießen. Die gute Botschaft hier für Israel ist, Gott kümmert sich. Gott hat schon eine Lösung für das Problem. Sie können es noch nicht sehen. Für sie ist die Lösung auch noch nicht greifbar. Sie haben die Lösung auch noch nicht erfahren. Aber die Botschaft ist, Gott kümmert sich. Glaubst du das? Ein Szenenwechsel ab Vers 3. Wir verlassen also die Mauer der Stadt, auf der der König wütend gegen den Propheten wettert. Wir verlassen das Haus des Propheten, wo gebetet wird, und wir bekommen einen Blick vor die Stadtmauer. Vor der Stadtmauer sitzen vier Männer. Warum sitzen die da vor der Stadtmauer, nicht in der Stadt? Ja, die haben eine Krankheit. Die sind aussätzig. Die dürfen nicht in die Stadt. Die sind die Aussätzigen, die Ausgestoßenen, die Ausgezehrten. Aussatz. Das wurde im 2. Könige schon mal erwähnt im Zusammenhang mit Kapitel 5, die Geschichte von Naaman. Der ist gesund geworden. Aber am Ende dieser Geschichte bekam jemand den Aussatz, weil er so gierig war. Drum vermuten manche, ist vielleicht unter den Vieren Gehasi, darf ja nicht in die Stadt mit seiner Krankheit. Okay. Diese vier Männer sitzen dort vor der Stadt und machen sowas wie eine kleine Standortanalyse. Die denken mal darüber nach. Wollen wir Strategieprozess nennen? Die überlegen sich, wie geht's weiter? Weil wenn wir hier sitzen bleiben, ändert das nichts, sagen sie. Wenn wir hier sitzen bleiben, werden wir verhungern, wir werden sterben, es ändert nichts. Was haben wir noch für Optionen? Ja, wir könnten in die Stadt hineingehen. Und die haben bestimmt jede Menge Argumente, die dagegen sprechen. Weil wenn sie in die Stadt hineingehen mit ihrem Aussatz, was sie ja gar nicht dürfen, und außerdem, das scheint so das Hauptargument für sie zu sein, naja, in der Stadt, also wir haben nicht unbedingt Appetit auf Eselskopf und Taubenmist, da können wir auch hier bleiben. Das ist so das Hauptargument für sie, nicht in die Stadt zu gehen. Aber sie sehen noch eine dritte Möglichkeit. Wir könnten ja zu den Aramäern gehen. Vielleicht sind die ja barmherzig mit uns. Vielleicht geben die uns ja was zu essen. Also unter den Vieren scheint jetzt keiner so realistisch zu sein, aber mal ehrlich, wenn man da jetzt mal ein Realist sein will, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Feinde, die Aramäer, die 4 Aussätzigen am Leben lassen, wenn die da rübergehen zum anderen Lager? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Also, wenn sie nicht so schnell sterben wollen, sollten sie lieber da bleiben, wo sie sind. Aber sie entscheiden sich für das Unmögliche. Sie entscheiden sich für das total Verrückte. Sie entscheiden sich für das, wo normalerweise ein Realist sagen würde, das kannst du doch nicht machen. Noch von der Ferne werden sie mit Pfeil und Bogen auf euch schießen. Die lassen doch keine Aussätzigen bei sich ins Lager. Manchmal gibt es total verrückte Ideen. Und doch ist es genau die Idee, die die Rettung bringt. Manchmal denkst du, was will Gott mit diesen Menschen in seinem Werk anfangen? Mit diesen Aussätzigen, mit diesen Ausgezehrten. Aber es ist Gott, der sich entscheidet, genau diese Menschen für sein Werk zu gebrauchen. Und es wäre nicht das erste Mal und es ist sicher auch nicht das letzte Mal, dass Gott sich entscheidet, zur Rettung von Menschen die zu verwenden, wo wir oft denken, die packen das nicht, die schaffen das nicht, die kriegen das nicht hin. Das sind so die Menschen zweiter Klasse. Aber Gott entscheidet sich, die zu nehmen. Und so gehen sie mitten in der Nacht, in der Dämmerung, machen sie sich auf den Weg. Vers 5. Ich stelle mir das so vor, dass sie bei jedem, also nachts gehen sie, ja? Ich stelle mir das so vor, dass sie bei jedem Geräusch ein bisschen zusammenzucken. Könnten ja schon die Feinde sein, die sie gleich im nächsten Moment vielleicht erschlagen. Dann kommen sie zum ersten Zelt. Sie lauschen. Sie hören die Tiergeräusche. Ein paar Tiere sind noch da. Sie hören ein paar andere Geräusche von den Tieren, die sonst so nachts aktiv sind. Aber es ist doch so seltsam still. Sie vermissen irgendwie das Gerede von Menschen. Sie vermissen da irgendwo ein Schnarchen oder so. Nichts. Sie trauen sich vorsichtig an das erste Zelt heran. Sie schauen da vorsichtig hinein. Ich stelle mir so vor, dass sie vielleicht so herankrauchen von der Seite und dann so drunter schauen. Da ist kein Mensch drin. Ein paar Lampen sind noch an. Der Tisch ist gedeckt. Prächtige Kleider hängen noch dort. Aber kein Mensch ist da. Was war passiert? Vers 6 und Vers 7. Während die Stadt Samaria noch vor Hunger leidet, während in der Stadt die Menschen sich noch von Eselskopf und Taubenmist ernähren und sich vergehen an der nächsten Generation, während die Menschen noch verzweifelt sind vor Hunger und versuchen, diesen Hunger zu stillen, um irgendwie zu überleben, hat Gott schon eine Lösung. Uns wird hier berichtet, dass der Herr die Aramäer ein Geräusch hat hören lassen. Und dieses Geräusch haben viele gehört und aufgrund dieses Geräusches haben sie gedacht, jetzt hat der König von Israel sich verbündet mit den Ägyptern, mit den Feinden und jetzt werden die kommen, jetzt werden die über uns herfallen, die stehen schon gleich vor uns. Und dann haben sie die Flucht ergriffen. Die haben alles stehen und liegen gelassen, ihre Zelte, ihre Tiere, alles stehen und liegen gelassen und sind abgehauen nach Hause. Das heißt dann sogar, am nächsten Morgen sehen sie diesen Fluchtweg noch. Alle Kleider, alle Waffen liegen da. Da hat Gott schon das Problem gelöst. Da hat Gott schon dafür gesorgt, dass die Belagerung beendet ist. Aber die Menschen in Samaria leiden immer noch Hunger. Die Menschen in Samaria sind immer noch bereit, Wucherpreise zu bezahlen für das, was nicht den Hunger stillt. Ist das nicht interessant? Haben wir nicht einen erstaunlichen Gott? Er hat das Wunder schon vollbracht. Wir müssen nicht das Wunder vollbringen. Das hat er schon vollbracht. Die Befreiung hat schon stattgefunden. Aber die Menschen in Samaria wissen das nicht. An dieser Stelle zeigt sich, Gott braucht keine großen Könige oder Generäle, um diese Nachricht zu bringen. Er braucht Leute, die mutig sind, diese Nachricht denen zu bringen, die sonst vor Hunger sterben. Vers 8, als die Aussätzigen sehen, dass kein Aramäer mehr da ist, gehen sie in das Zelt hinein und sie setzen sich an den Tisch und lassen sie es schmecken. Hättest du das auch gemacht? Ich meine, bitte, es sind Aussätzige, ja, die sind sonst aus der Stadt ausgeschlossen. Jetzt haben die mal das Große losgezogen. Jetzt dürfen die sich mal fühlen wie Könige. Und ich stelle mir das so vor, dass sie sich gegenseitig die Gewänder anziehen und anfangen, König und so zu spielen. Ja, die dürfen jetzt mal so richtig genießen von diesem Festmahl, was ihnen bis jetzt in ihrem Leben verwehrt war. Das ist doch das Evangelium. Es macht dich zuerst satt. Du darfst davon nehmen, du darfst davon kosten, du darfst davon so richtig satt werden. Du darfst es genießen. Du darfst dich daran freuen. Und ich hoffe, dass diese Freude lange währt. Dein ganzes Leben. Jeden Tag neu. Aber als sie so dort über das erste Zelt herfallen und plündern und nehmen, was sie können und dann hingehen und sich irgendwo einen Ort suchen, wo sie das verstecken können, das erinnert mich so an den Gehasi, ja? Und dann gehen sie wieder zum zweiten Zelt und plündern auch dieses Zelt aus und gehen wieder hin, um das irgendwo zu verstecken. Spätestens beim dritten Zelt, Vers 9, kommt einer auf eine Idee und sagt, Leute, und ich hoffe, das war der Gehasi, der sagt, Leute, was wir hier machen, ist nicht richtig. Das geht nicht. Das können wir nicht so weitermachen. Unser Verhalten ist nicht richtig. Die Bedrohung für die Stadt ist vorbei, aber die wissen das in der Stadt nicht. Wir haben ja ein Festmahl. Wir schlagen uns die Bäuche voll. Aber die Leute in Samaria verhungern. Dieser Tag ist ein Tag der Freiheit. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Dieser Tag ist ein Tag des Evangeliums. Vers 9 geht sogar noch weiter. Sie sagen hier, wenn wir schweigen und warten, wenn wir jetzt nicht gleich losgehen, sondern warten, dann wird uns Strafe treffen. Sie erkennen für sich ganz modern, wenn sie jetzt nicht zur Stadt gehen und es den Leuten sagen, dann ist das sowas wie unterlassene Hilfeleistung. Das ist strafbar. Wenn du jemandem helfen kannst und du hilfst ihm nicht, ist das unterlassene Hilfeleistung. Und sie begreifen, wir dürfen das nicht für uns behalten, sonst werden wir zu Komplizen des Todes. Ich weiß nicht, ob sie von dieser schrecklichen Geschichte wussten, die uns da erzählt wird, aber sie wollen es nicht weiter für sich behalten. Also gehen sie hin. Wisst ihr, das Evangelium ist nichts für Egoisten. Das Evangelium ist nichts für Egoisten. Das Evangelium ist zum Weitergeben da. Als Jesus zu seinen Jüngern sagt, gebt ihr ihnen zu essen, sahen sie nur ihre leeren Hände und haben sich gefragt, wie soll man das machen? Aber als sie dann mal nachschauen und finden dort die wenigen Brot und die wenigen Fische und geben das in die Hände Jesu, dürfen sie die Erfahrung machen, dass ihre Hände gefüllt werden von Jesus, sodass sie weitergeben können. Sie empfangen von Jesus, um weiterzugeben. Sie empfangen von Jesus, um weiterzugeben. Ihr Lieben, wir sitzen hier am Potluck der Gnade. Unser Tisch ist reich gedeckt. Wir kennen alle den Weg zum ewigen Leben. Wir wissen alle, wie wir erlöst werden können. Da braucht es nicht erst vierjähriges Theologiestudium in Bogenhofen. Kommt aber trotzdem zum Studieren. Jeder von uns ist dazu berufen, anderen Menschen den Weg zum Lager zu zeigen, wo Essen im Überfluss ist. Ist das schwer? Oh, es braucht Mut, keine Frage, auch für die hier, die müssen jetzt ihr Festmahl unterbrechen. Die müssen jetzt zur Stadt zurückgehen. Die müssen jetzt zu denen gehen, die sie vorher ausgeschlossen haben. Die müssen zu denen gehen, die sie vorher wirklich nicht freundlich behandelt haben. Weil wenn jemand aussätzig ist, muss er jedes Mal die anderen warnen. Ja? Okay, zu denen müssen sie jetzt gehen. Die hätten ja auch sagen können, oh, geschieht denen recht, sollen sie umkommen. Wir haben es gefunden. Nein, die gehen zu denen. Sie gehen zu denen. Vielleicht sind sie sogar jetzt prächtig gekleidet. Ich glaube nicht, dass sie besoffen waren, sonst hätte man ihnen nicht geglaubt. Die sind noch beim klaren Verstand. Gehen mitten in der Nacht dorthin, rufen dem Torhüter zu, du, wir waren gerade drüben beim Lager der Aramäer, schau mal, dort gibt's so tolle Kleidung und übrigens Essen im Überfluss. Und dann zeigt er vielleicht so eine Keule oder so, ja. Schau mal, was da drüben gibt. Der Torhüter schaut sich das an und er sagt sich, also irgendwas ist glaubwürdig an dem, was die da sagen. Sagt es seinem nächsten Vorgesetzten, der sagt es seinem nächsten Vorgesetzten und ihr kennt diese ganze Kette bis hin zum König. Der König schläft, diesmal ist er nicht auf der Mauer, er schläft. Er wird geweckt. Der König kommt, König hört sich das an, König sagt, ja, ich will euch mal sagen, worum es hier geht. Das ist eine ganz bekannte Kriegsstrategie, die habe ich auf der Militärakademie auch schon gelernt. Du musst eine Stadt aushungern und wenn die ausgehungert sind, dann ziehst du dich langsam zurück, verbirgst dich dort, so, und wenn die dann ausgehungert rauskommen und über das Lager herfallen, ist der Moment gekommen, wo ihr in die Stadt rein könnt und dann habt ihr die Stadt erobert und das ist ganz bekannt, darauf brauchen wir uns nicht einlassen, ganz bekannte Falle, machen wir nicht. Geht wieder schlafen. Wenn ihr Glück gehabt habt, habt ihr morgen wieder Eselskopf und Taubenmist. Was jetzt? Ist wieder so ein Realist, nicht wahr? Der manchmal so richtig die Vorfreude verderben kann. Aber es gibt hier einen Knecht, der sagt, okay, kann ja sein, dass du recht hast, bei allem Respekt, aber vielleicht ist doch was dran. Wollen wir das nicht prüfen? Wollen wir der Sache nicht auf den Grund gehen? Haben wir nicht die Möglichkeit, das ein bisschen genauer anzuschauen? Sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber natürlich, ein paar Pferde haben wir noch im Stall stehen. Denen geht es eh bald so wie den anderen. Und der König ist einverstanden und sie schicken Streitwagen los, Morgengrauen. Und die schauen hinter jeden Hügel, die schauen hinter jeden Busch. Und als sie ein bisschen genauer hinschauen, dann sehen sie den Fluchtweg. Sie sehen diese Fluchtschleuse. Sie sehen, wo die Aramäer ihre Kleider und ihre Waffen und alles weggeworfen haben. Und als sie zurückkommen mit dieser Botschaft, die Aramäer sind wirklich weg. Und die haben das ganze Lager mit allen Vorräten, allem dort gelassen. Da lässt sich keiner mehr in der Stadt halten. Der König will noch für Ordnung sorgen. Sein Offizier stellt er dort ans Tor, damit alles geregelt abläuft. Aber die Leute lassen sich dadurch nicht zurückhalten. Die haben Hunger. Die wollen das Essen. Die haben es satt, sich von Eselskopf und Taubenmist zu ernähren. Die wollen was Vollwertiges haben. Und so wird dieser Offizier von den Leuten überrannt. Er wollte dem Wunder nicht glauben, aber es hat ihn überrannt. Was kann man lernen aus der Geschichte? Nun, wenn wir noch keine Lösung haben, Gott hat schon für die Lösung gesorgt. Nächster Punkt. Wir müssen das Wunder nicht produzieren, sondern wir müssen es nur weitergeben. Gott hat uns seine herrliche Botschaft anvertraut. Diese Botschaft stillt den Hunger. Nachhaltig. Es ist der Auftrag an seine Jünger. Folgt mir nach. Geht hin und macht Menschen zu Jüngern. Das ist der Auftrag. Ist das jetzt gemein, so nach dem Motto, wenn ich nicht gehe, dann kann es passieren, dass jemand verloren geht? Hier geht es doch nicht um Druck. Hier geht es doch nicht darum, dass ich etwas tun muss. Hey, wenn du von einer Botschaft so ergriffen bist, ja, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Wenn da eine Krankheit ist und da ist ein Arzt, der findet das Medikament, um diese Krankheit zu heilen, und dann wirst du ausgewählt, um diesem kranken Menschen das Medikament zu bringen. Natürlich kannst du vorher auch von diesem Medikament selbst profitieren. Das ist ja das Evangelium. Es macht dich selber am Anfang auch satt. Aber es ist dafür da, um es weiterzugeben. Um weiterzugeben, damit der andere auch überlebt. Das ist ein natürlicher Prozess. Wisst ihr, Mission heißt ja nicht Aktionen. Man kann Aktionen machen, jede Menge. Und die sind nicht verkehrt. Aber wenn es um Mission geht, dann geht es doch um einen Lebensstil. Der beginnt im Alltag. Der beginnt schon heute, schon jetzt. Das hat was mit deinem Charakter zu tun. Das hat damit zu tun, wie du den Tag beginnst. Wie bist du deinen Familienangehörigen gegenüber? Können sie sehen, dass du Freude hast an diesem Evangelium, Freude an Jesus Christus? Wie bist du den Nachbarn gegenüber, den Arbeitskollegen gegenüber? Das ist doch Mission. Wir geben weiter, was er uns gegeben hat. Er verlangt von uns doch nicht, dass wir etwas geben, was wir nicht haben. Das ist nicht der Weg, sondern wir empfangen von ihm, damit wir weitergeben an die, die sonst verhungern und verkümmern. Ist das schwer, einfach das weiterzugeben, was er uns gegeben hat? Wir müssen das Wunder nicht produzieren. Er hat es schon produziert. Wenn die Jünger jetzt nur von Jesus das Brot empfangen hätten und Fisch empfangen hätten, ihre Hände wären voll und voll und voll. Wenn ein Glas schon mit Wasser gefüllt ist, wie willst du da neues Wasser reinkriegen? Es ist dann irgendwann abgestanden und stinkt. Wünschst du dir Erfahrung im Glauben? Ja, dann gib das Evangelium weiter. Und die Erfahrungen werden folgen. Das können wir lernen aus dieser Geschichte. Und so möchte ich uns alle einladen, in der Woche, die vor uns liegt, mutig zu sein. Wir brauchen Weisheit, ja. Wir brauchen das richtige Wort zur richtigen Zeit. Also geh hin und verkündige das Evangelium. Und wenn es sein muss, mit Worten. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.